Herzlich willkommen mal zusammen heute Abend hier. Freut mich, seid ihr alle da. Daraus ist ein sehr spannender Gottesdienst. Er muss wissen, er war heute Morgen schon gewesen. Mal schauen, wie spannend es heute Abend wird, gell? Genau. Ja, David. Wir sind beim David dran. Der David hat dafür ein Exploit gehabt. Letztes Mal hat er tatsächlich den Goliath besiegt, ist zum Nationalheld geworden, in einer kürzester Frist. Aber sonst hat er eigentlich noch gar nicht gross etwas gemacht. Er ist am Hof von Saul gekommen. Und heute kommen wir jetzt zum Gestehen von Kapitel 18. Und das ist ein Kapitel von mir gesehen, vom Aufstieg von David am Hof von Saul. Was schlussendlich alles dort bei ihm passiert ist, was er für Aufgaben bekommen hat. Und ich denke auch vor allem, warum er die Aufgabe bekommen hat. Wir werden wirklich mit euch die Geschichte ein bisschen anschauen und ich werde mich wirklich ein bisschen konzentrieren auf dem David seine Herzenshaltung, auf dem David seine Einstellungen, auf die Sachen, wie er sich in dieser Situation verhalten hat. Jetzt haben wir mal lesen, 1. Samuel 18, Vers 5 bis am Ende des Kapitels. Und David zog aus, und wohin Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und es gefiel allem Volk gut und auch den Knechten Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam von Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen und jauchzten mit Pauken und Zimbeln. Und die Frauen sangen einander zu und tanzten und sprachen, Saul hat tausend erschlagen, David aber 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tag und hinfort. Des anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei im Hause. David aber spielte auf seine Seiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte, ich will damit dann die Wand spießen. David aber wich ihn zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm und war von Saul gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1.000 Mann. David zog aus und ein vom Volk. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Da nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen. Und Saul sprach zu David, siehe, meine älteste Tochter, Merab, will ich dir zur Frau geben. Sei nur ein tapferer Mann und führe seine Kriege. Denn Saul dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister. David aber antwortete Saul, wer bin ich? Und was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll? Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel von Meholah zur Frau gegeben. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte David lieb. Als das Saul angesagt wurde, war es ihm recht. Und Saul dachte sich, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David, du kannst heute mit der anderen mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Knechten, redet mit David heimlich und sprecht, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte lieben dich, so werde nun des Königs Schwiegersohn. Die Knechte Sauls sagten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, dünkt es euch das ein geringes, das des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin doch ein armer, geringer Mann. Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen, diese Worte hat David gesagt. Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keinen anderen Brautpreis als 100 Vorhäute von Philistern, um an den Feinden des Königs Rache zu üben. Denn Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hand der Philister. Da sagten seine Knechte David diese Worte, und es war David recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Die Zeit aber war noch nicht um, da machte sich David auf und zog hin mit seinen Männern und erschlug unter den Philistern 200 Mann. Und David brachte ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, um des Königs Schwiegersohn zu werden. Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau. Als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michal ihn lieb hatte, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. Und so oft die Fürsten der Philister in den Kampf zogen, richtete David mehr gegen sie aus als alle seine Knechte Sauls, wenn sie auszogen, sodass sein Name hochgepriesen wurde. Ja, interessante Geschichte. Ein paar spezielle Elemente drin. Ich werde euch mit euch das ein bisschen anschauen, wie das Ganze aussieht. Und ich werde mich wirklich ein bisschen im Teil fokussieren auf David seine Haltung und was sein Laufen ausgelöst hat. Auch. Zuerst wird man ein paar Gedanken von Miri zu dieser Geschichte auch mit euch teilen.
Er läuft auch nicht. Jetzt tipptopp. Ist nicht an der Technik gelegen.
Schwein gehabt. Das gehört schon nicht,
aber also, heute ist. Uiuiuiui. Heute ist Valentinstag. Ich habe Marc schon über 30 Jahre gern. Ja, auch einen guten.
Glück
oder? Wirklich. Kennen ihn recht gut, darf ich.
Schon, hä?
Du hast schon manches für mich gemacht, muss ich auch sagen. Aber, das ist das eine, ich denke, so 30 Jahre ist lang. Aber ich habe heute gedacht, wenn du wirklich wissen willst, was Valentins ist, der Tag, ein bisschen Blumen, ein bisschen Herzchen, aber was der Herr für dich und mich gemacht hat, das ist wirkliche Liebe. Für so manches Jahr hat er die Menschen gern. Hat sie einzig Sohn gegeben für dich und mich. Da hat der Valentin keine Chance. Schön, wenn wir täglich feiern. Und die, die jetzt keinen Partner haben, hey, Jesus ist wirklich das perfekte Duo. Mhm. Das ist mir noch durch den Kopf, so ich wollte sagen, zum, mein Input zum Valentinstag.
Unser Valentinstag kommt ja noch, gell?
Ja, du, der fällt erst noch an. Du.
Wenn wir hier fertig sind, hey? Dann gehen wir daheim auf ihren Valentinstag.
Jetzt müssen wir auch Kinder ins Bett tun.
Da könnte man lang gehen.
Es wird der Spatenabendhütung sein. So. Das ist eher arge. Wenn die Kinder grösser werden, muss ich immer länger aufbleiben. Wir sind froh, wenn die kleinen Kinder haben. Die stürmen zwar um 6 Uhr, aber um 7 Uhr ist sie im Bett.
Die Grossen von 10 Jahren stürmen, wenn sie um 12 Uhr im Bett sind, hast du
also. Zurück zum David.
Der hat keinen Valentinstag gehabt.
Aber viel Frau.
Genau, richtig. Die haben ihn voll cool gefunden, gell?
Jeden Tag Valentin gehabt. Gut, also. Ich bin schon fertig für heute Abend. Für mich ist es wirklich, kommen auch ins Alter.
Gell, das zweite Mal wird anstrengend.
Predigen ist, ich bin fast eingeschlafen auf dem Stuhl daheim. Ich dachte, die sollte noch einmal auf die Kanzel stehen. So. Gell, und noch Valentin feiern. Hey, 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 hey.
Das Leben ist manchmal mega anstrengend.
Oh, okay.
Tschüss zusammen!
Zum Glück ist kein Livestream am Abend.
Der wäre besser, glaubt man. Ausnahmsweise. Nein. Ach ja.
Gut.
So anstrengend, ehrlich.
Ja. Also David hat hier noch gar keine Frau gehabt.
Nein, aber fast zwei.
Der hat noch gar nicht können Valentin feiern, genau. Aber seine Karriere hat angefangen. Er ist an den Hof gekommen, eigentlich als Harfenspieler, he? Aber er hat gekämpft. Er war im Dienst von Saul, ist auf die Streifzüge. Ich glaube, es waren nicht so richtige Kriege. Das waren einfach ein Streifzüge. Gegen die Philister. Der David hat gewonnen und hat auch so auch sich sein Geld verdient. Angestellt beim Saul. Er hat seine Sache gut gemacht. Mehr als gut, sehr gut. Der Erfolg ist ihm einfach so zugeflogen. Und alle, die irgendwie auch für einen Saul gearbeitet haben, haben das gewusst. Der David ist der Beste. Das ist wie heute, wenn du nicht mehr arbeitest, weißt du meistens auch, wer der Beste ist. Irgendeinen ist es. Beim Saul war es der David gewesen. Und ich glaube, der David war nicht einfach so ein Halt drauf gewesen, sondern hat nicht einfach nur mit Härte seine Arbeit erledigt, wie er relativ viel von denen, so ein Joab oder so, da stellen wir rechten Halt drauf vor.
Der kommt dann noch.
Der kommt dann noch. Genau, es werden schon so Männer beschrieben, ich glaube, die einfach Kämpfer gewesen sind, bis tiefst rein. Der David nicht. Er war ein Musiker, er konnte Harfe spielen und er konnte kämpfen. Eigentlich recht ein vielseitiger Mann. Dann sind die Frauen gekommen und dann hat es gekehrt. Frauen machen manchmal ab und zu die Sachen ein bisschen durcheinander. Hier haben sie es wirklich durcheinander gemacht. Weil der Saul hat er David gern gehabt. Das heisst, er hat er David gern gehabt, hat ihn bei sich am Hof gehabt, er hat gute Arbeit für ihn geleistet, er hat gewonnen. Es war auch im Saal sein Erfolg, vor allem zu dieser Zeit hat man nicht so genau geschaut, wer bringt den Erfolg. Das war im Saal sein Erfolg. Bis die Frauen gekommen sind und gesungen haben, Juppie, hey, der Saal hat 1000 erschlagen und der David 10'000. Dann hat es gekehrt beim Saal. Mir ist nachher das Märchen in Sinn gekommen, das Schneewittli, wo die Stiefmutter, wisst ihr noch, vor dem Spiegel steht und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Garvan und ich haben das 100'000 Mal gelost. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Ich habe dann schon gelernt, die zwei Schönste zu merken gerade. Garvan und ich zusammen im Spiegel, ja, ich bin dann schon drüber gestanden, glaube ich. Ich bin gar nicht erst eifersüchtig geworden. Genau, aber Frau Königin, die ist eifersüchtig geworden. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000 Mal schöner als ihr. Noch interessant, wo die Frauen gesungen haben, sie gar nichts gegen Saul gesagt. Sie haben gesungen, der Saul hat 1000 geschlagen. Das ist mega viel. Das ist right now. 10'000 ist mehr, logisch. Hier ist auch gar nichts gegen die Königin. Das heisst nicht, die Königin ist hässlich und Schneewittli ist schön, nichts. Königin ist die Schönste hier. Und dann kommt es aber, Schneewittli ist noch 1000 Mal schöner. Und mit dem hat die Königin nicht können leben und ist eifersüchtig geworden. Und so ist es im Saal auch gegangen, er hat mit diesen 1000 nicht können leben, sondern ist eifersüchtig geworden auf eine David. Er wollte der Beste sein und nicht der Zweitbeste. Und wenn wir die Geschichte von Saul weiter anschauen, sieht man, wie er die Eifersucht zerfressen hat bis zu innerstein. Er hat den erfolgreichen David nicht mehr vertreten. Dann bei diesen Frauen, ich weiß nicht, ob es noch wegen der Frauen auch noch war, dann hat es gekehrt.
Er hat zwar nicht so ein Issue gehabt, gell, was zum David.
Vielleicht gleich, das stoppt vielleicht noch nicht.
Ja, wer weiß genau.
Und im Saul ist die Lust gewachsen, einfach den David aus dem Weg zu nehmen. 1. Samuel 18, 10, 12 steht, des anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei im Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Der David war in jeder Hinsicht beweglich. Und hat das Unglück gesehen und ist ausgewichen. Und der Fehlschlag von Saul hat ihm wirklich Angst gemacht. Nachher heisst, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm und war von Saul gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Volk. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Da nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute ihm vor David. Zuerst sieht es so aus, als hätte er den Saul befördert. Er sagt, hey, jetzt bist du über 1000 Mann. Eine Beförderung. Aber eigentlich war es das Degradieren. Er merkt, nicht jede Beförderung ist eine Beförderung. Manchmal ist eine Beförderung auch ein Degradieren. Ganz bewusst Degradieren. Im Saul sein Plan war, dass die Philister den David erledigen. Und nicht seine Hand. Das war auch wieder typisch Saul. Der Saul hat gemerkt, der David ist beliebt im Volk. Der Saul hat gelost und gemacht, was das Volk wollte, darum hat er ihm gar nicht getraut anzubauen. Er hatte fest Angst vor dem Volk. Und dann hat der Saul eigentlich schon beim Goliath die Merab, ihm darf, also der, wo der Goliath schlägt, kommt der Tochter über, hat also die Merab eigentlich ihm schon versprochen gehabt, direkt oder indirekt. Aber anscheinend hat er dann kurzerhand andere Pläne gemacht. Die Merab hat gar nichts zu sagen gehabt, wie es so tönt. Der Saul hat das bestimmt und die Merab hat den anderen bekommen. Und dort war es mir noch interessant, weil Michal, die kleine Tochter von Saul, eben die andere, wie es da heisst, die andere hat Gefühl ins Spiel gebracht. Im 20 heisst es, aber Michal, Sauls Tochter, hatte David lieb, als dass Saul angesagt wurde, war es ihm recht. Meistens hört man, dass Männer irgendeine Frau unbedingt wollen. Aber hier war es anders. Die Michal hat sich in den David verliebt. Wie ihm David seine Gefühle gegenüber dem Michal war, entsteht nichts. Das heisst einfach noch, es war ihm recht. Aber das heisst nicht so.
Es war noch alles recht.
Ja, aber noch einer, weißt du, der Schwiegersohn.
Ja, rechtfertig. Ja, ist ja, ein gutes, ja.
Ja, ein gutes, gut. Und der Saul ist einfach von dieser Eifersucht verzehrt worden. Und in der Liebe von seiner Tochter zum David hat er eine Chance gewittert, gegen David vorzugehen. Im 21 heisst es, und Saul sagte sich, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird. Und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David, du kannst heute mit der anderen mein Schwiegersohn werden. Der Saul hat nicht direkt von dieser Liebe vor Michal gehört. Also Michal ist nicht zum Papi gegangen und hat ihm erzählt, ich habe mich David verliebt, sondern hintenrum hat es der Saul gehört. Der Saul ist auch nicht direkt zu Michal gegangen und hat gesagt, hey, willst du David wirklich? Auch nicht. Sondern der Saul hat irgendeinen eigenen Plan gepostelt, im Geheimen. Hat seinen Untertanen gesagt, sie sollen heimlich mit dem David reden. Und ich merke, wie die Heimlichkeit, das ist so Gift. Hintendurch heimlich, irgendwie ein bisschen schmeichelig, ein bisschen netter reden, als man es meint. Aber wie es aussieht, hat der David das Gespür für das und ist nicht so fest auf die Flüsterpropaganda eingegangen. Und hat auch gesagt, es ist nicht so einfach, sein König sein Schwiegersohn zu werden. Und was hat er genau gemacht, was sie da geflüstert haben und gemacht, hat mich sehr interessant gedacht. Im 23. Und die Knechte Sauls sagten diese Worte von den Ohren Davids. David aber sprach, dünkt euch das ein geringes, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin doch ein armer, geringer Mann. Der David hat auf seine Herkunft hergewiesen. Er war kein Mann von höherem Stand und der David hat auch eine Falle gewittert. Und gleich hat er einfach gesagt, ich bin doch ein geringer Armer. Und da habe ich gemerkt, das muss ich mir merken. Wenn heimlich geredet wird, ah, du könntest doch und willst nicht du. Die Spiele gibt es immer. Wenn du irgendwo ein Chef hast, der den Leuten nicht passt, einfach willst du doch du Chef werden. So die heimlichen Hände, würde es nie im Chef sagen, aber hintendurch, die heimlichen Spiele. Und nachher einfach sagen, hey, nein, ich bin ein Armer. Was hat er gesagt? Ich bin ein armer, geringer Mann. Er war sich seine Herkunft bewusst gewesen. Der David war weder voll Hass gewesen, noch ist er blind vor Liebe geworden. Er hat einen klaren Kopf behalten. Er konnte verrückt werden auf den Saal. Er wollte immerhin mit dem Spieß aufspießen. Wenn er nicht so schnell gewesen wäre, würde er schon an der Wand kleben. Oder er konnte sagen, hey, die Michal will jetzt unbedingt, das war etwas Höchste. Und er konnte machen, der Schwiegersohn vom König werden. Er hätte jeden wollen, nehme ich mal wahr. Ich weiß nicht, wie die Töchter waren, aber... Genau.
Und sie haben schon ihre Issues gehabt, offensichtlich. Ja, kommt dann erst später schon los.
Und die Untertanen haben jetzt den... Eben nachher ist der Plan vom Saul im 25. Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keinen Brautpreis. Mega nett gewesen. Als 100 Vorhäute von den Philistern, um den Feinden des Königs Rache zu üben. Denn Saul trachtete danach, David umzubringen durch die Hand der Philister. Ist irgendwie der Gipfel von Hinterhältigkeit jetzt gewesen. Es ist im Saul nichts um die Liebe von seiner Tochter. Hätte der David wirklich wollen. Der hat ein Ziel gehabt, mit dem David zusammenzuleben. Das war ihm wirklich gerade ganz wurscht gewesen. Er hat nur die Situation gebraucht, für den David loszuwerden. Und er hat einfach ein abstoßendes Gemetzel provoziert. Und das Ziel war ganz klar, dass der David dabei stirbt. Bring mal 100 vor heute. Und es hat so getönt, als müsste... Nein, lieber nicht. Es hat so getönt, als müsste der David nichts zahlen. Der Brutpreis war folgendermassen. Mit dem früher hat es gestern so die 100 Kamel. Das war ein Stückchen lang. Und zwar haben das die Eltern von der Brut bekommen. Dominik muss vielleicht gut hören. Ein Stück Land oder so. Das hat nicht Braut bekommen, sondern die Eltern von der Braut. Und das Ehepaar hat geheiratet. Und wenn der Mann fortgelaufen ist, oder er gestorben ist, oder irgendetwas war, haben die Eltern von der Braut etwas gehabt, um die Frau durchzubringen. Und das hat der Saul im David erlassen. Ist ja logisch, seine Schatzkammern waren ja voll. Also nicht der Isai irgendetwas muss dem Saul zahlen. Das ist ein völlig ungleiches Verhältnis. Er hat gesagt, hey, Brutpreis muss man kennen geben, aber einfach 100 Philister vor heute. Ich merke, es ist so wirklich wie schief, dass man denken kann. Es ist so eine Mischung von Sexualität und Gewalt. Wirklich schief. Auf der anderen Seite merke ich, Menschen sind dann schon schief gewesen, sie sind heute noch schief. Und was war der Auslöser für die mörderischen Pläne gewesen? Eifersucht. Eifersucht war der Trigger gewesen. Und der Mensch kann wirklich auch abwägen kommen in der Eifersucht. Plus, was ich auch noch merke, der Saul hat niemandem von seinen Plänen erzählt. Stell dir vor, wer den Samuel gefragt, ist echt das eine gute Idee. Schon nur meine hinterletzten Knechte am Hof hat es gecheckt, dass das keine gute Idee war. Wenn er es getraut hat, sagen, es war noch eine andere Zeit. Aber der Saul hat das nur mit sich allein ausgemacht. Und ich merke, wie das sind gefährliche Sachen. Eifersucht, die uns triggert, dann kommt Heimlichkeit dazu und nur mit uns selber ausgemacht. Kann uns auf ganz, ganz schiefe Wege bringen. Wenn du komische Gedanken hast, dann teile sie mit jemandem. Und automatisch wird es ein bisschen sortiert. Lass er von den Menschen oder von Gott reinreden. Schon wenn er den Herrn gefragt hat, hat ihm der Herr gesagt, los, ja, David ist berufen. Nützt gar nichts. Genau, auf jeden Fall ist der David losgezogen und hat 200 statt 100 vorher gebracht. Ich habe nachher schon überlegt, hat sich der David nicht können wehren. Hätte er nicht können sagen, ist so eine perverse Idee. Das mache ich nicht. Aber auf einen Teil ist es ein bisschen modern gedacht. Der Saul war der König. Wenn der König geredet hat, hat man gelost. Es war nicht so eine Demokratie, wie wir heute haben. Dem Blocher seine Aussagen.
Ja, richtig. Sehr gut. Ja, die ist gut. Sehr demokratisch. Genau. Diktator.
Der Blocher hat gesagt, der Perser sei ein Diktator. Ich dachte, das ist gerade der Richtige, was er sagt. Man merkt, der Mensch macht so viele Selbstaussagen. Viel mehr, als man meint. Aber der David hat kaum aktiv gehandelt. Er hat musiziert, er ist den Pfeilen ausgewichen und hat gewartet, bis er König geworden ist. Er hat einfach das gemacht, was an ihn hergekommen ist. Er hat nicht so viel... Ja, irgendwie selber Ideen gehabt. Er war am Hof zum Harfspielen, es alle gesagt, gang in Krieg, dann ist er in Krieg gegangen und der Erfolg ist ihm zugeflogen. Auch als er beim Goliath war, ist er gekommen und er sah, es ist Not, was tut der unbeschnittene Philister uns verhöhnen, warum macht niemand etwas?
Ja, wenn sie beschnitten waren, hätten sie gewesen, wären gar keine Furcht können bringen.
Genau. Genau. Und er hat einfach gehandelt, dass das Teaching kann man wirklich gar nie in den Ruhe laden. Tun wir am besten löschen nachher, aber ich erzähle es euch jetzt gleich noch
fertig. So schlecht ist es nicht, hallo?
Einfach der David hat gelost und hat treu seine Pflichten gemacht. Die Herzen der Leute sind ihm zugeflogen, den David hat man wirklich gern gehabt. Und der David hat einen Sieg nach dem anderen eingesteckt. Und gleich sagt er, ich bin ein armer, wie?
Arm und was?
Einfacher, geringer.
Arm und gering. Arm und gering. Ich habe schon gedacht, er hat so viele Siege jetzt gegen die Philister gehabt. Er hat den Goliath geschlagen. In 40 Tagen ist das Volk Israel verzweifelt vor dem Goliath. Und der kleine Hirtenbub kommt und schlägt ihn. Und er hat immer noch so ein demütiges Herz. Dann kommen die Frauen und singen. Hey, unser David ist besser als der König. Und sein Herz ist immer noch demütig geblieben. Er hat immer noch gewusst, ich bin einfach ein Schafhirt. Ich bin arm und ich bin gering. Und bin nicht wert, ein Schwiegersohn zu werden vom König. Das ist nichts mit Minderwertigkeit. So. Aber er hat gewusst, was für Wurzeln das er hat. Er hat gewusst, woher er kommt und hat sich das immer wieder vor Augen gemacht. Und er hat gemerkt, wohl dem von uns, der mit dem David die Demutsleiter runtersteigt und in der rechten Herzensniedrigkeit von sich selber denkt. Und ich glaube, dann tut Gott die Schatzkammern auf mit seinen besten Segnungen und erhaltet uns durch seine Gnade. Der David hat sich nicht selber gerühmt, der David hat sich nicht selber verteidigt. Sondern er gewusst, ich bin arm. Jetzt habe ich das andere Wort schon wieder vergessen.
Gering.
Gering. Ich bin arm und gering. Gering. Ja. Ich muss mir sagen, wirklich merken.
Gering, sorry.
Ja. Ich bin arm und gering.
Das ist einfach für einen Berner. Sorry. Das war gerade aufgesetzt.
Ja. Ich habe nachher noch den Psalm 69, 5 bis 6 gelesen. Es zeigt einfach so, wie der David über sich gedacht hat. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir ohne Ursache Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Der David einfach offen vor dem Herrn. Herr, du kennst meine Schuld. Und nicht, ich habe nichts falsch gemacht, aber die anderen sind so gemein zu mir. Der David hat so viel Erfolg gehabt, dass man ihn nicht probiert hat, abzuschiessen. Und hier, grundlos und gleich sagt der Herr, du kennst meine Schuld. Meine Schuld ist dir nicht verborgen. Und du kennst meine Torheit. Und der hat er schon auch gehabt. Das werden wir noch sehen. Im David, sein Herz war demütig und er hat Hilfe beim Herrn gesucht. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich will wirklich von dem David ein Stück abschneiden. Es ist so aufgesetzt, der Weg vom Saul und der Weg vom David. Und wir wählen immer wieder. Wie reagieren wir? Wie sind wir? Bin ich arm und gering oder tue ich mich selber verteidigen? Weiss ich alles besser, mache ich es mit mir selber auf. Tue mit den anderen, die ein bisschen mehr Erfolg haben, dass ich gerade triggere. Oder kann ich es einfach stehen? Kann ich Leute darüber wachsen? Ja, wo ist mein Herz? Und ich glaube, das müssen wir immer wieder als richtigen Ort hersetzen.
Genau. So, jetzt bist du nicht mehr da. Und vielleicht bist du immer noch lustig. Sehen wir den. Sicher nicht mehr so lustig. Meine Frau ist nämlich viel lustiger als ich. Das weiss jeder. Gut. Also. Hat sich einmal mehr bewiesen. Gefällt mir. der David. Der David in dieser Situation, in dieser Geschichte, wird einfach noch ein paar interessante Haltungen seinerseits und ein paar interessante Konsequenzen von seiner Haltung aufzeigen. Und als erstes etwas, was auch zum Teil von dem Mann nach dem Herzen Gottes gehört, ist etwas, was hier mir extrem aufgefallen ist. Das war im David sein Gehorsam gewesen. Gehorsam ist ein Schlüssel. Gehorsam ist ein ultimativer Schlüssel. Erster Satz. Und David zog aus, wo ihn Saul ihn sandte. Das ist der erste Satz. Und David zog aus, wo Saul ihn sandte. Er hat einfach gemacht, was der Saul gesagt hat. Gehorsam ist ein grosses Geheimnis im Reich Gottes. Ein riesiges Geheimnis im Reich Gottes. Und es ist eines der grössten Geheimnisse, was darum geht, Kinder zu erziehen. Lehret euer Kind gehorsam. Extrem wichtig. Die tut ihnen einen guten Dienst. Und es hilft ihnen in der Zukunft, weil sie es nicht gelernt haben. Irgendwann lernen sie es ganz sicher. Wir haben nur mit Lehrungszügen, und er hat sofort gesehen, welche Lehrer gehorsam waren und welche nicht. Und das Interessante ist, was war die Folge? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen ganz genau hören. In dem ersten Vers allein sehen wir Konsequenzen vom Gehorsam. Drei Sachen. Erfolg, Ansehen und Aufstieg. Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Erfolg, Ansehen und Aufstieg. Das ist etwas, was man gerne will. Das hat jeder gern. Und es ist wichtig, wir reden hier von einem Mann, der kein Mann ist. Das meine ich, das ist der erste Schritt nach dem Goliath. Und wie alt war der Bub? Das ist es. Und es war Goliath. Man sieht 14 plus minus 3 Jahre. Zwei bereicht es gerade noch hin. Alle anderen sind schon zu alt. Und mit diesem Alter ist er an Königshof gekommen. Und mit diesem Alter hat er nachher angefangen, die Kriegssachen zu machen. Das heisst, was wir hier jetzt alle im Kapitel 18 sind, mehrere Jahre im Leben von David, wo er sich entwickelt hat, wo er entsprechend aufgestiegen ist, aufgrund vom Gehorsam. Und wir sehen in dieser Geschichte mehrfach, er war schon bei dummen Anweisungen gehorsam gewesen. Solange auch die dummen Anweisungen nicht wieder Gottes Recht sind, sind wir grundsätzlich aufgefordert, gehorsam zu sein. Römer 13 redet ganz deutlich davon. Redet davon, gehorsam zu sein. Das heißt Gehorsam aller Obrigkeit. Im ersten König, in unserem Fall der Bundesrat, per se. Momentan seid gehorsam, der Obrigkeit. Solange sie nicht Gottes Ordnungen widersprechen, seid gehorsam. Dort gibt es ja etwas, man so mehr gehochlassen Menschen. Aber solange es nicht so ist, sind wir gehorsam. Und das ist das, was der David war. Und zwar ist mir etwas Wichtiges zu sagen im Ganzen. Der David ist hier gegangen und ist gerade kämpfen. Und was ist er gerade kämpfen? Gegen Philister. Das heisst, er ist hier in der Berufung von Saul unterwegs gewesen. Saul seine Berufung, Philister zu bekämpfen, als König von Israel, steht immer noch. Und genau das macht er. Und der David ist einfach jetzt Teil von dieser Berufung. Das heisst, er macht das, was der Herr eigentlich vom Saul verlangt hat. Ganz wichtig. Darum ist er auch gehorsam. Und es gibt für ihn gar keine Diskussion nachher wegen diesen 100 bis 200 Philister. Also, um mit Stocki. Dass sie finden, der Herr hat dem Saul den Auftrag gehabt, die Finden zu vernichten. Also, die bringe ich die um. Und der andere Nebensache, das bringe ich halt auch noch mit mir. Oder? Ist zwar ein bisschen doof, wirklich schräg, aber es ist Teil von der Berufung vom Saul. Klar hat das alle andere Pläne gehabt, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, aufgrund vom Gehorsam von David ist er unter dem Schutz vom Herrn gestanden. Wir werden es noch manchmal sehen nachher. Der David ist gehorsam geblieben und hat sich auch am Gesalbten vom Herrn nicht vergriffen. Wird mindestens zweimal noch kommen, dann nachher. Noch nicht gerade. Der David war gehorsam. Und wenn wir gehorsam sind, ist er eine Obrigkeit, auch wenn sie vielleicht eine Dummheit von uns verlangen, solange es nicht gefährlich, böse oder wider Gott ist, wird der Herr uns in dem Innen schützen. Weil wenn irgendein Seich passiert und du nur genau gemacht hast, was der Chef gesagt hat, wirst nicht du, sondern der Chef zur Rechenschaft gezogen. Das ist noch heute so. Wichtig. Damals war es sicher noch extremer gewesen, das aufgeklärte Denken vom Diskutieren und Stürmen mit dem Chef hat es damals noch nicht gegeben. Mir war damals echt primär gehorsam gewesen, der Autorität und fertig. Das hat sich mit den Griechen ein bisschen aufentwickelt. Vorher war es noch nicht so wahnsinnig präsent gewesen, das Ganze. Und da war es so gewesen, dass es einfach der David, und das ist so wichtig, gehorsam war. Und das hat wirklich dazu geführt, dass er Erfolg hat. Dass er Asien bekommen hat und dass er aufgestiegen ist. Ja? Heißt das? Sand hat den Erfolg. Saul setzte ihn über Kriegsleute. Und es gefiel allem Volk gut. Auch den Knechten Sauls. Drei Sachen. Erfolg, Asien und Aufstieg. Das war die Konsequenz vom Korsam von David in dieser Aufgabe. Der Korsam ist ein Schlüssel. Du hast vielleicht schon ein paar Mal gehört, das ist mir wirklich wichtig. Der Korsam ist ein absoluter Schlüssel. Das ist einer der entscheidendsten Elemente im Herzen Gottes zum Erfolg. Korsam. Ganz, ganz wichtig. Ist nicht so populär. Aber ist mir gleich. Weil ich weiss, es ist ein Schlüssel. Und das ist schon manchmal gesehen. Wer korsam ist im Reich Gottes, hat Erfolg. Das ist es so. Sorry, es ist es so. Ein Prinzip vom Reich Gottes, es wird sich nie ändern. Wer gehorsam ist im Reich Gottes, hat Erfolg im Reich Gottes. Und Erfolg hat unterschiedlichste Formen. Das ist wichtig, es hat nicht mehr mit der Anzahl Leute zu tun. Aber es hat mit Reife und Wachstum von der Persönlichkeit zu tun. Und das ist einer der grössten Erfolge, die wir haben können, weil dann werden wir immer angenehmere Menschen. Und das ist einer der grössten Erfolge, die es überhaupt gibt. Bei den Menschen gut anzukommen, ohne dass man Ansehen von den Menschen sucht. Der David hat es nicht gesucht, aber er hat es bekommen. Weil er gehorsam war. Und nachher ist es einfach weitergegangen. Er hat die Philister besiegt, der Frau hat es gefallen. Er ist beliebter geworden als der König. Und da passiert eine total stereotypische Dynamik. Etwas, was immer wieder passiert. Ein gehorsamer Mensch, der Erfolg hat und Ansehen bekommt und aufsteigt und demütig bleibt, das ist ein anderes Element, das David extrem auszeichnet hier, der wird für gewisse Leute ein Dorn im Auge. Und zwar für ganz spezielle Leute. Und die Leute haben eine von drei oder vier Eigenarten in sich, die ein Problem generiert. Und zwar ist es so, dass erfolgreiche Menschen nur dir das Problem sind, wo du das Problem hast mit Eifersucht, Neid, Religion, Religiosität oder Gesetzlichkeit. Das heisst, wenn du mit dem kämpfst, wenn andere erfolgreicher sind als du, hast du mit irgendeinem von diesen Sachen zu kämpfen. Da kannst du ganz sicher sein. Das ist ganz einfach. Wenn du Schwierigkeiten hast, wenn jemand, der weniger lang gläubig ist, als du mehr Verantwortung bekommt, weil er gehorsam ist und vorwärts kommt, dann hast du mit einem von diesen vier Sachen ein Problem. Und dann musst du über die Bücher. Weil eigentlich ist es so, dass im Reich Gottes nur eine Reaktion die richtige ist. So schön hat der so viel Erfolg. Halleluja, preist den Herrn. Alle anderen Reaktionen sind falsch. Das ist mir wichtig. Das ist mir ganz wichtig. Das ist es so. Und der Saul ist ein Paradebeispiel für einen eifersüchtigen, religiösen, neidischen Mensch. Genau gleich die Pharisäer auch. Die hatten genau das gleiche Problem mit dem Herrn. Sie haben den Erfolg nicht mehr gönnen, weil sie so gut teachen können und die Leute ihm gerne zugelassen haben. Kein Wunder, die Wahrheit predigt in Liebe, im Gegensatz zum anderen Schwachsinn und die anderen zum Gesicht ausgelassen haben. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Und das ist etwas, was wahnsinnig schnell passiert. Das passiert auch wahnsinnig schnell in unserem Herz. Es braucht gar nicht so viel. Bei ganz vielen Leuten, es gibt wenige Ausnahmen, bei ganz vielen Leuten gibt es in der Kürze ein Problem, wenn ein anderer mehr Erfolg hat als ich. Das ist aber nicht dem anderen sein Problem, sondern dein Problem. Tut mir ganz fest leid. Der andere macht nur, was sich gehört und ist erfolgreich, weil er gehorsam ist. Vielleicht könntest du noch selber wieder ein bisschen vorwärts kommen, indem dass du vielleicht machen würdest, was der Herr dir sagt. Und jetzt wachst du, Halleluja, dann hast du schon nicht das Problem. Dann hast du auch keine Schwierigkeiten mit den Leuten um dich herum und bist neidisch auf sie. Oder hast du Stress mit ihnen? Und Saul hat wirklich Probleme gehabt dort. Ziemlich, oder? Und was er erkannt hat, das war ganz, ganz ein grosses Thema gewesen. Der Saul hat erkannt, Vers 12, denn der Herr war mit ihm und er war von Saul gewichen. Und das ist etwas, was ich sagen möchte. Er war offensichtlich nicht sehr fromm gewesen, der Saul, trotz allem. Weil wenn er wirklich fromm gewesen wäre, hätte er gecheckt, dass es vielleicht cleverer wäre, wenn ich dem, der vom Herr berufen ist, nicht würde quer stehen. Er hat gewusst, dass der Herr mit ihm ist. Warum checkt er denn nicht, dass er vielleicht von ihm ablassen sollte und sie wahrscheinlich keine Erfolge wird haben mit dieser schrägen Strategie, die er da schlussendlich an den Tag legt und hofft, dass die Philister ihn umbringen. Weil wenn der Herr mit ihm ist, ist der Herr mit ihm. Und der David hat nichts geändert in seiner Herzenshaltung, für das jetzt plötzlich der Herr nicht mit ihm wäre und jetzt die Philister ihn tatsächlich besiegen können. Das ist interessant, das hat nämlich nie funktioniert im Alten Testament. Solange der König mit dem Herr gelaufen ist und nicht des Alters wegen gestorben ist, hat der König im Reich Gottes Erfolg gehabt. Der König hat gewonnen. Egal, welcher Feind das gekommen ist, egal wie gross die Übermacht war, der Richter oder der König, solange er mit dem Herr gelaufen ist, hat es funktioniert. Und er hat mögen den Feind besiegen. Dass er das reich geworden ist, ist nicht das Gleiche. Haha. Aber hat der Feind immer mögen besiegen. Also hat eigentlich jeder Saul sollen dürfen müssen merken, ich sollte vielleicht die Hand ablassen von dem Mann, wo der Herr mit ihm ist. Und mir ist er ja nicht mehr. Aber den Schluss zieht man meistens nicht in dieser Situation. Weil irgendwo steht schlussendlich, Sprüche 14, Vers 30, ganz interessant, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Das ist eine Haltung, die David hat, aber Eifersucht ist wie Eiter in den Gebeinen. Eifersucht ist eine Katastrophe, glauben wir es. Schaut, dass ihr die aus eurem Leben rauskriegt. Weil die macht euch wirklich das Leben relativ schwer. Echt. Mit der wollt ihr nicht müssen dealen. Darf ich sagen, ist mir nicht so nach. Passiert mir ganz selten, dass ich einen Eifersuchtsansatz sehe bei irgendjemandem. Bin ich sehr froh darum. Weil offensichtlich gibt es ganz ungute Muster, wenn man dem Raum gibt. Schaut, dass ihr das loswerdet. Sonst geht es so wie im Saal. Irgendwann werdet ihr davon aufgefressen, dass mir jetzt so gut gesagt habe von dem her. Oder? Etwas, was mir auch noch sehr aufgefallen ist, ist David, seine Herzenshaltung hat noch ein anderes interessantes Element drin gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise, wenn man den Vers 10 liest, bleibt dem hängen. Des anderen Tages kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei im Hause David. David aber spielte auf seiner Seite, auf seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte, und Saul hatte einen Spieß in der Hand. Was bleibt dir von diesem Vers hängen? Was bleibt dir hängen? Ich wage zu behaupten, in den meisten Fällen bleibt nicht hängen, dass der Geist auf der Raserei gekommen ist und der Saul den Spieß in den Finger gehabt. Was mir bleibt hängen ist, weil ich den David angeschaut habe, die Aussage, wie er täglich zu tun pflegte. Das ist der Hauptsatz, der mir ist bleibt hängen. Wie er täglich zu tun pflegte. Das ist ein anderer Teil von dieser Herzenshaltung, die David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Er hat tägliche Zeiten vor Anbetung gehabt. Tägliche Zeiten, wo er sich ganz auf den Herr ausgerichtet hat. Und das ist ein Geheimnis. Das ist ein ultimatives Geheimnis. Und das hat ihm wirklich auch eine gute Grundlage gegeben. Und hat ihn demütig behalten. Oder? Und so ist er gegangen und er hat immer mehr Erfolg gehabt und dann ist er interessanterweise da zu einer eigentlich befördert und gleich nicht befördert worden. Mir hat es gut gesagt, man kann die Leute auch wirklich befördern und wegbefördern. Nicht jede Beförderung ist wirklich eine Beförderung, das ist ja so. Aber hier prinzipiell rein armeetechnische Beförderung gewesen, trotz allem. Und der David hat etwas an sich gehabt, wo mir auch sehr aufgefallen ist, dort, wo er sehr beliebt gemacht hat. Vers 13 und Vers 16. David zog aus und ein vor dem Volk. Denn er zog aus und ein vor ihnen her. Der David ist dem Volk vorausgegangen. Er ist noch vorausgegangen und sie sind mit ihm mitgelaufen. Und mir ist aufgrund von der Tatsache, dass ich den Film extrem cool finde, einfach auch eine Szene aus Gladiator wieder in den Sinn gekommen. Im Gladiator hat es ganz, ganz einen coolen Senator. Einer vom Senat von Rom, der wirklich gut getroffen ist. Und er kritisiert einen anderen vom Senat mit folgender Aussage: I don't claim to be a man of the people, but a man for the people. Und die Aussage, das ist eine David-Aussage. Ich behaupte nicht, ich bin ein Mann vom Volk, aber ich bin ein Mann fürs Volk. Und das ist mir einfach gerade rein. Und das ist genau das, was David gemacht hat. Er war ein Mann fürs Volk. Er ist vorausgegangen und man konnte ihm nachfolgen. Und wenn man ihm nachgefolgt ist, hat man Erfolg gehabt. Und es ist gut gekommen mit ihm. Und die ganzen Sachen wiederholen sich immer und immer wieder. Und dann kommt die nächste Phase, wo der Saul auf eine noch schrägere Art und Weise versucht, irgendwie David loszuwerden, weil ihm wirklich echt immer mehr und mehr und mehr zum Ärger wird. Und das ist schon passiert. Wenn du ein Problem hast in einem Bereich, wie ich vorhin angetönt habe, und der andere immer besser wird, dann wird es immer schlimmer für dich. Und ich will dazu dann schon noch etwas sagen, weiterhin, wo mir auch noch aufgefallen ist, wo mir plötzlich in den Sinn gekommen ist, wie es heute genau gleich noch läuft, von dem her. Und nachher sagt er, ja, jetzt schauen wir, dass du irgendwo zu einer Frau kommst, und zwar kannst du eine Tochter von mir haben, ah nein, die gibt es doch nicht, ja, vielleicht kannst du die andere haben. Excuse, das ist also schon wankelmütig aufs Gröbste. Der Plan war nur, ich bringe den David um, indirekt durch die Hände vom Saal, von der Philister, die das nicht selber machen. Und die haben dort wirklich gefragt, wie viele haben wirklich gecheckt, was der Saul für schräge Haltungen hinten dran hat. Ich wage zu behaupten, nicht so viele. Schlussendlich ist es durchgekommen, der Schreiber vom Samuel-Buch hat das nachher mitbekommen. Wenn es Samuel selber war, ist es klar, sie hat das gewusst nachher. Ist klar. Und es dann entsprechend hinlegen können und sagen, okay, also völlig schräg. Ich denke, der David hat vielleicht gewisse Sachen geschmeckt, aber allem voran ist mir einfach aufgefallen, dass der David in der Geschichte einfältig und naiv gelaufen ist. Und einfältig und naiv ist gar nicht schlecht übrigens. Einfältig und naiv ist gar nicht schlecht, im Gegenteil. Solange du gehorsam bist, beim Hergehen gehst du gehen, musst du nicht immer alles doppelt und dreifach überlegen. Einfältig ist in Ordnung. Der Hintergrund von einfältig, vielleicht kennt ihr das schon, ein paar Mal erzählt. Wisst ihr noch, was es ist? Mögt ihr euch erinnern, warum einfältig der Begriff interessant ist? Genau richtig. Früher war es so, dass man hier im Ländebereich eine Falte hatte. Und bei der Anlegung. Was man aber machen konnte, wir konnten eine zweite Falte generieren und in der zweiten Falte konnte man Zeug verstecken. Darum war einfältig gut, weil du hast nichts zum Verstecken gehabt. Der David hatte nichts zum Verstecken gehabt. Er war auch ein bisschen naiv gewesen. Wie gesagt, er war auch noch relativ jung. Er war definitiv noch nicht 40, er war nicht einmal 30, er war irgendwo um die 20 herum, wenn überhaupt. Oder? Zwischen 20 und 25 ist meine grobe Schätzung in dieser Situation. Und auch jetzt auf ein Alter genug, dass das mit der Frau einfach funktionieren denke ich. Vorher war er auch noch ein bisschen jung. Oder? Und da hat er alles versucht. Oder? Und bringt dann ganz viele schräge Sachen. Und was mir dort auffällt, ist, was Miri schon gesagt hat, ist dem David seine Haltung über seine eigene Stellung. Und dort kommt er dann zu dem, Vers 18, wer bin ich und was ist meine Sippe, das Geschlecht meines Vaters, dass ich des Königs Israel werden soll? Oder Vers 23, David aber sprach, dünkt es euch ein geringes, des Königs Israel zu werden, ich bin doch ein armer, geringer Mann. Und das ist etwas, was ich auch noch mitgeben möchte, was ich ganz entscheidend finde. Der David hat gewusst, wo er herkommt. Er ist ein kleiner, einfacher Hirtenbub. That's it, hä? That's it. Er ist ein kleiner, einfacher Hirtenbub. Vergiss nicht, wo du herkommst. Vergiss nicht, wo du herkommst. Und wenn du mit dem Reich Gottes so ein bisschen vorwärts gelaufen bist, vergiss nicht, wo du herkommst. Es ist extrem entscheidend, dass wir nicht vergessen, wo wir herkommen, weil das behaltet uns demütig. Wenn wir plötzlich den Status quo als Ursprung nehmen, also den Zustand, den wir jetzt haben, als Ursprung nehmen, dann plötzlich überschätzen wir es masslos und dann ist der Abstieg vorprogrammiert. Vergesst nicht, wo ihr herkommt. Wir kennen von den meisten von euch, wo ihr herkommt. Sowohl irdisch wie auch geistlich. Vergesst nicht, wo ihr herkommt. Das ist zu eurem Wohl, wenn ihr das nicht vergesst und dafür mit Dankbarkeit auf das schaut, was der Herr gemacht hat. Und das war der David. Und so ist er als Nationalheld, der Goliath besiegt hat, als beliebtester Mann, vom Volk Israel zur damaligen Zeit unterwegs gewesen. Das finde ich doch noch so ziemlich demütig. Auch wieder einer der Gründe, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er hat nicht vergessen, wo er herkommt. Ganz wichtig, vergesst nicht, wo er herkommt. Weil es nur um das geht, dass ihr seht, was der Herr gemacht hat. Vergesst das einfach nicht. Es behaltet euch an einem guten Ort. Und so war er gewesen, und hatte die Herzenshaltung gehabt und schlussendlich sich entschieden, okay, also, wenn mir das jetzt an der Boden wird, eigentlich ein total scheissiges Angebot, sind wir ganz ehrlich, du kannst meine Tochter haben, dafür bringst du mir 100 Vorräte von Philister. Sorry, es ist einfach nur ein schräg. Und das hat er gleich plötzlich gesagt, okay, also, dann mache ich das. Und wenn er es macht, dann macht er es richtig offensichtlich, wegen 200. Und das ist schon etwas, was David auszeichnet. Wenn er etwas gemacht hat, hat er es richtig gemacht. Der David macht keine halben Sachen. Wir werden später zu etwas kommen, wo er nicht genau gewusst hat, wie er macht. Und hat es gemacht, von ganzem Herzen, schon das erste Mal, aber hat es nicht richtig gemacht. Und dann passiert etwas. Und dann kommt er in Stress. Dann kommt so etwas von Stress. Er hat eine ultimative Krise. Und er wartet nachher ein paar Monate und nachher denkt er, das muss jetzt aber sein, das muss jetzt gehen. Was habe ich damals falsch gemacht? Und nachher macht er es richtig. Und dann gelingt es ihm. Vielleicht wisst ihr, was er redet, ich sage das nämlich nicht, das kommt dann noch. Aber der David hat seine Sachen versucht, wirklich richtig zu machen. Auch hier, volle Sache. Oder? Und es wird immer schlimmer. Für den Saul wird es nur immer schlimmer, für David immer besser. Momentan noch. Er wird nicht nur militärischer Führer, er wird sogar Schwiegersohn vom König. Seine Stellung wieder im Wunsch vom Saul wird immer besser. Das ist eine Katastrophe für den Saul, oder? Und das ist noch etwas, was mir wirklich aufgefallen ist im Ganzen innen, im Zusammenhang mit Situationen auch heute genau gleich. Wenn wir als Menschen gehorsam unterwegs sind, dann ist es so, dass wir irgendwo mal an einem einfachen Ort anfangen. Und irgendjemand hat das mal erzählt, ist mir wirklich eingefahren, wo es darum gegangen ist, das betrifft jetzt natürlich konkret meine Frau und mich in dieser Situation, zum Thema Gemeinde, Gemeindeleitung. Wenn du eine Pionierarbeit oder eine kleine Gruppe hast, dann tun die alle anderen um dich herum, die schon etabliert sind, die dich ein belächeln und vielleicht sind sie sogar lieb und helfen dir ein bisschen von dem her, aber sie sagen, ich werde Betreuung noch als wirklich jemand, der wirklich etwas zu sagen hat. Wenn du nachher Erfolg hast und ein bisschen grösser wirst und ähnliche Grösse hast, dann fangen sie dich ein bisschen respektieren und auf achten ein Stück weit. Oder? Und wenn du nachher grösser wirst, dann werden sie eifersüchtig und neidig und hey, plötzlich Schwierigkeiten und dann kommen sie mit. Fehlersuche. Das ist ein absolut stereotypisches Muster. Das ist ein absolut stereotypisches Muster. Ich kann mich noch so gut erinnern, bei jemandem am Tisch gehockt. Und er kommt mir jetzt in den Sinn, morgens mit die gar nicht Sinn gekommen. Sie sind mit dem Tisch gehockt. Und dann hat sie so gesagt, ja, gell, die hat ja auch so ein Gemeindli. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Und dann habe ich gesagt, wie viel wir das mal sein. Und dann ist sie ziemlich verschrocken über die Grösse von dem, was ist. Und ich habe bewusst tief gestapelt, damals auch. Aber die Vorstellungen, die die Leute haben, manchmal, und wie sie sich nachher gegenüber einem können artikulieren können, ist manchmal schon noch so speziell. Was ich weiss, die Frau wird nie mehr so reden mit mir. Und ich habe nicht böse geredet mit ihr, ganz wichtig. Aber es ist einfach das, was passiert, wo der Mensch einfach denkt. Und dann plötzlich kommt er in Stress. Und plötzlich wird es anders. Wir sind nicht weit weg. Wir sind nicht weit weg von saulischen Reaktionen in diesem Zusammenhang. Es braucht manchmal gar nicht viel. Und wir kippen genau auf die Schiene. Und wir gönnen anderen den Erfolg oder den Erfolg von anderen an, kritisieren oder hinterfragen. Ganz genau gleich auch in der frommen Szene. Heute Morgen habe ich etwas gesagt, heute Abend werde ich es verkneifen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wir sind nicht die High-End Society unter den Frommen. Das sind wir nicht. Das ist mir ganz wichtig. Das sind wir nicht. Und darum sind wir auch nicht die, die schlussendlich mit einer souveränen, sozialkompetenz voller Freude können reagieren können, wenn jemand anderes wirklich erfolgreich ist. Da beißt sie es mal relativ schnell. Das ist wichtig, es ist mir so manchmal schon aufgefallen bei Leuten. Und manchmal hat es nur, und ich spüre das nur in den Ansätzen zu tun, wie sie gewisse Fragen stellen oder über andere Leute etwas sagen wollen. Es passiert so schnell. Es passiert so schnell. Und es hilft überhaupt nichts. Aber das ist das, was passiert, wenn wir mit einem von diesen Issues zu kämpfen haben. Und das alle ganz fest damit zu kämpfen gehabt. Und Menschen, die erfolgreich sind im Reich Gottes, können in der Kürze zu einer Bedrohung werden für andere. Menschen, die erfolgreich sind im Arbeitswelt, können in der Kürze eine Bedrohung werden für andere. Ist genau gleich. Ist genau gleich. Das ist einfach etwas. Und das ist jetzt wichtig, wenn wir gehorsam mit dem Herrn unterwegs sind und durch das eine Betreuung für jemand anderes werden, ist das nicht unser Problem. Aber es ist gut, wenn wir wissen, was passiert, damit wir entsprechend super darauf reagieren können. Und das hätte David können. Und das ist das, was mich so beeindruckt in dieser Geschichte. Er steigt auf, weil er gehorsam ist, weil er täglich vor dem Herrn ist und weil er das macht mit vollem Einsatz, wo der Herr oder der Saul von ihm verlangt. Und der Herr schützt ihn in dem Innen. Und er bekommt mehr und mehr Erfolg, mehr und mehr Ansehen. Und er bleibt demütig. Und er kommt immer weiter rauf. Und er bleibt demütig. Sind wir Menschen, die gehorsam sind? Wenn wir einen Auftrag haben, das Beste geben? Und uns versuchen, täglich mit dem Herz zu treffen. Glaubt mir, es wird etwas passieren in unserem Leben. Amen.